Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus, den Super Bayern und hey, Pit Gottschalk.
Ja, das erste Mal in diesem Jahr. Hallo Malte.
Stimmt.
Aber bei Rekord Bayern muss auch dein Rekordgast hier mal reinkommen, weil mit keinem hast du so oft gesprochen in diesem Podcast wie mit mir.
Das muss man ja sagen. Ja, das stimmt. Du bist aber ja auch Veranstalter von
dem Ganzen. Ach so, ja, stimmt. Hier. Ja, klar, logisch. Da muss ich ja gelegentlich mal hier auftauchen. Da hast du völlig recht, ja. Aber du managst es ja ganz fantastisch da alles hier mit dem Podcast.
So viel Lob. Ne? So viel Lob zum Jahresstart. Das ist cool.
Ja, das ist doch schön, ne? Dann können wir uns ja auch zu dem FC Bayern so mal zuwenden und jemanden fragen, der sich ja richtig gut auskennt.
Das machen wir nämlich auch. Wir sprechen nämlich mit dem Bayern-Experten vom Kicker, mit Mario Krischel. Hallo.
Grüßt euch, danke für die Einladung.
Ja, gucken wir mal auf die Bilanz. 15 von 17 Spielen in der Hinrunde gewonnen, zweimal unentschieden, nie verloren, dabei eine unglaubliche Torbilanz hingelegt, plus 53, die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte des FC Bayern spricht für sich. Das sagt Max Eberl, du wirst uns hoffentlich gleich sagen, was es dann ja aussagt über das, was noch ansteht im Laufe dieses Jahres, weil auch wenn sie so weit vorne liegen in der Liga, zu Ende ist es ja noch nicht. Welche Lehren müssen die Bayern aus der Dominanz ziehen und was sagt das vielleicht auch über das Personalkarussell? So, Pitt, jetzt habe ich mir meine Redezeit für den Podcast aber schon geholt.
Ich wollte gerade sagen, du hörst ja gar nicht mehr auf. Lass doch mal unseren Gast hier sprechen.
Nee, das kommt jetzt.
Ob er sich eigentlich langweilt, wenn die Bayern so dominant sind. Man kann es ja schon auf den Punkt bringen, so ist es ja noch nicht. Ne?
Ob ich mich langweile?
Ja.
Also ich finde ja, ich bin ja Fußballfan. So, und dann kann ich mich da schwer langweilen, weil das macht ja großen Spaß, denen zuzuschauen beim Fußballspielen. Und dementsprechend gehe ich da ganz objektiv, aber relativ oft mit Vorfreude rein, weil es, wie gesagt, man kann sich das einfach gut angucken.
Ja, das stimmt, aber es gab Zeiten, du bist zu jung, um dich daran zu erinnern, da war der Titelkampf richtig spannend. Ja. Vermisst du sowas nicht?
Ja gut, also letztes Jahr war ich ja auch schon geboren und das Jahr davor auch. Es ist natürlich, ich finde, es ist eine andere Komponente. Natürlich kannst du sagen, die Bundesliga ist irgendwie nicht mehr so spannend. Du hast viele Teams, die ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Borussia Dortmund spielt ja eigentlich gut, aber dann irgendwie doch nicht. Und die Bayern drehen da so einsam ihre Kreise. Man muss sich das ja irgendwie so zurechtlegen, wie es passt. Wie gesagt, solange das ja Spaß macht beim Zuschauen, solange du Spieler hast, für die du gerne ins Stadion gehst, da haben sie ja einige von, finde ich, kann man dem sehr viel Positives abgewinnen. Für die Liga an sich ist es natürlich, ja, nicht sehr berauschend.
Ich werde jetzt ein bisschen ernster werden. Als Vincent Kompany als Trainer kam, gab es große Kritik, weil er die achte Lösung war, die man sich immer überlegt hatte. Jetzt muss man sagen, gute Arbeit geleistet. Als der Kader vor der Saison vorgestellt wurde, ist sehr dünn, nicht spektakulär verstärkt, ja, auf zwei Positionen in der Abwehr und auf links außen, gab es auch Kritik. Und jetzt legen die Bayern eine solche Hinrunde hin. Spürst du Genugtuung beim FC Bayern?
Ja, vielleicht zwischen den Zeilen. Es würde natürlich keiner offen zugeben, hey, ich bin der Geilste, ich habe einen richtig guten Job gemacht. Wir haben ja Max Eberl jetzt auch im Laufe der Hinrunde schon echt sehr oft gefragt, so ob, also im Grunde genau diese Frage gestellt. Dann sagt er natürlich nicht ja, aber er sagt schon ja, natürlich, dass sie happy sind mit dem, wie es aufgegangen ist, dass sie sich natürlich das genau so vorgestellt haben, diesen Kader kleiner zu halten, dass eben auch nicht viel passiert. Es ist ja bis jetzt auch noch nicht viel passiert, was Verletzte betrifft. Und da muss man sagen, das ist einfach perfekt aufgegangen. Sie haben mit Luis Diaz einen Spieler gefunden, der hervorragend da reinpasst. Diese Intensität, mit der er Fußball spielt, das ist ja positiv vogelwild, würde ich sagen. Also auch da irgendwie mitreißender Spieler, der passt da gut rein in diesen Pressing-Ansatz. Und ja, bislang geht's auf. Jonathan Tah ist ein ruhiger Genosse neben Dayo Upamecano, der sich dadurch auch wiederum gesteigert hat. Und dann kommen ja jetzt nochmal solche Konsorten wie Alphonso Davies und Jamal Musiala zurück. Also man kann mal ganz still und heimlich vielleicht den Hut ziehen und sagen, Respekt, euer etwas mutiger Plan ist zumindest so aufgegangen. Auch wenn sie natürlich, da kommst du vielleicht jetzt gleich noch drauf, ganz andere Spieler in erster Instanz lieber verpflichtet hätten.
Ach, noch nicht mal, gar nicht mal so sehr. Ich fühle dir noch in einem anderen Punkt ein bisschen auf den Zahn, wie du da genau drüber denkst. Luis Diaz statt Leroy Sané, war das die richtige Entscheidung, die alles verändert hat in diesem Bayern-Kader?
Ja, ob sie alles verändert hat, das werden wir dann im März, April sehen. Mhm. Also die Bundesliga haben es auch letztes Jahr mit Leroy Sané wieder gewonnen. Ach, Sané, das ist fast jetzt nach ja, 5, 6, 7 Jahren, die man den jetzt so hat spielen sehen, immer so ein bisschen so ein ja, Tal, das man persönlich selbst durchschreitet beim Fußballzuschauen, weil man sich ja denkt, das ist wahrscheinlich der talentierteste Spieler, den wir da so rumlaufen haben oder mit der talentierteste, wo wir aber immer so 5 bis 10% vielleicht gefehlt haben oder die er dann nicht abrufen konnte oder Wehwehchen hatte. Man muss auf jeden Fall sagen, die Klarheit im letzten Drittel von Luis Diaz, die unterscheidet sich schon davon. Also der ist irgendwie nicht so richtig greifbar. Ich kann euch auch nicht sagen, was der herausragend gut kann, aber irgendwie ist das Gesamtpaket einfach extrem stimmig und er taucht extrem oft dort auf, wo es gefährlich wird. So, die Zahlen sprechen ja sowieso für sich. Er hat jetzt 9 Tore, 10 Vorlagen in der Liga. Also ein Scorerpunkt pro Spiel. Nee, falsch gerechnet. Mehr noch. Also von daher, ja, absoluter Top-Transfer. Und da kann man dann wiederum sagen, vielleicht ein bisschen zum Glück gezwungen, weil eben ein Flo Wirtz oder ein Nick Woltemade nicht kam, beziehungsweise Flo Wirtz. Aber all das, was man sich von Diaz versprochen hat, das hält er definitiv ein.
Mhm. Und war diese Position wichtiger noch, als sag mal, den Abwehrspieler Tah aus Leverkusen zu holen?
Du brauchtest natürlich auf jeden Fall jemanden. Ich meine, wenn Luis Diaz nicht gekommen wäre, dann sprechen wir wahrscheinlich von Kingsley Coman, der natürlich dann nicht nach Saudi-Arabien gegangen wäre. Ja, und bei Coman ist es ein bisschen das Gleiche wie bei Sané. Da war auch immer so, niemand hat jemals das Potenzial angezweifelt und der wird auch, glaube ich, auf ewig verehrt werden für sein Tor im Champions-League-Finale gegen PSG. Und trotzdem hast du ja beim Zugucken oft da gesessen und gedacht, Mann, also jetzt bring's doch zu Ende, bring's doch zu Ende. Bei Coman, das Endprodukt, das war ja wirklich, das muss man sagen, das war jetzt nicht Weltklasse. Also die Flanken, die er geschlagen hat, die Abschlüsse, die er nicht im Tor untergebracht hat. Auch bei Diaz, der vergibt natürlich in einer Tour auch Hochkaräter, aber dann schießt er auch Tore, wo du denkst, was ist denn das? Also es kommt dann irgendwie immer noch passend raus bei ihm, würde ich mal sagen. Und dementsprechend dieses Offensiv-Trio, Quartett mit Olise, Kane, Karl Gnabry und eben Diaz, das sucht eigentlich seinesgleichen in Europa, wenn man ehrlich ist. Wenn alle auf dem Level spielen wie aktuell.
So, jetzt werde ich dich überraschen, wer die stärkste Neuverstärkung ist beim FC Bayern, nämlich Harry Kane. Weil Harry Kane firmierte bisher als Mittelstürmer. Und jetzt habe ich ihn da in dem Spiel in Köln jetzt wieder gesehen. Linker Verteidiger zeitweise, auf jeden Fall so weit hinten, dass er Traumpässe geschlagen hat, wie wir es wahrscheinlich seit Günter Netzer immer wieder bewundern. Ist ja unglaublich. Das ist ja nochmal eine Neuverpflichtung in der Position, in der er spielt. Ne? Das ist ja unfassbar, diese Wandlung.
Ja, ich habe das auch vor dem ersten Champions-League-Spiel gegen Chelsea, da saß er auf der Pressekonferenz und da hatte ich mir das auch schon so passend vorbereitet mit ein paar Daten, weil es mir da schon aufgefallen war, wir kennen ihn ja als Spieler auch, dass er immer mal tiefer kommt, dass er sich die Bälle holt, dass er sie sehr gut verteilen kann. Das war ja nichts Neues. Das ist natürlich noch mal extremer geworden und das belegen auch die Daten. Und dann habe ich ihn das auch gefragt, da sagt er ja, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Jamal Musiala eben nicht da ist, der diese Räume auch gerne besetzt, so im Zehnerraum, Sechserraum, der sich auch gerne die Bälle abholt. Natürlich ist da ein gewisses Vakuum entstanden, das er nur zu gerne nutzt, weil so funktioniert er halt als Spieler. Also er ist ja 32, topfit und spult mehr Kilometer ab als die meisten Mittelfeldspieler. Das liegt ihm genau so. Was ich dann tatsächlich noch beeindruckender finde, ist, dass er trotzdem immer noch die Klarheit im Abschluss mitbringt. Also der wird ja so gefühlt nicht so richtig müde, weil, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn er mal einen Sprint über das ganze Spielfeld gemacht hat und dann am anderen Ende auftaucht und noch eine Torchance verwerten soll, ja, da fehlt dann manchmal schon so 5% Frische und dann auch im Kopf. Aber das kombiniert er in dieser Saison ja eigentlich in Perfektion.
Und man sieht ja auch, wie wichtig er für die Bayern ist, wenn man die Bayern-Fans verfolgt im Social-Media-Bereich. Sobald der irgendwie auf dem Boden liegt, weil er getreten wurde, weil er gefoult wurde, sofort, oh Gott, bitte nicht, oh Gott, bitte nicht. Er wird länger behandelt, dann sofort 5 Nachrichten, wo jemand schreibt, oh Hilfe, alles aber nicht das. Das ist auch so ein Indikator dafür.
Ja gut, der darf natürlich niemals ausfallen. Das ist ja, es gibt so 2, 3 Spieler bei Bayern, die sind einfach nicht zu ersetzen. Das wissen sie ja auch selbst. Also du kannst Kane nicht ersetzen. du kannst Olise nicht 1-1 ersetzen und Diaz wahrscheinlich auch nicht. Wir haben ja gesehen, wie sie sich angestellt haben gegen Arsenal oder auch gegen Mainz ohne Diaz. Mhm. Da fehlt schon was. Mhm. Und dementsprechend müssen wir ja nicht davon reden. Also Harry Kane, dem sollte auf jeden Fall nichts passieren.
Also aber wenn Musiala jetzt zurückkommt und du sagst, Kane besetzt Punkte auf dem Feld, wo Musiala auch gerne ist, stehen die zwei sich da nicht auf den Füßen? Nimmt der eine dem anderen da vielleicht auch was von seiner Stärke? Oder siehst du das eher als ja einfach eine perfekte Ergänzung? Weil da vielleicht dann auch diese 5% Frische bei Kane eher aufs Torschießen gehen und nicht eben, um da irgendwelche Lücken noch zu stopfen.
Ich glaube, man kann Argumente für beides finden. Du kannst tatsächlich, wenn man es kritisch betrachten möchte, schon sagen, dass eine gewisse Komponente von Kanes Spiel dann ein Stück weit wegfällt, weil eben da sich dann genug Spieler tümmeln. Ich glaube trotzdem, dass er sich diese Räume weiterhin holt, diese Bälle weiterhin holt, weil er das eben auch braucht. Also es gibt ja Stürmer, die können einfach im Strafraum stehen, die verwerten die Bälle und gut ist. Und es gibt Stürmer, die müssen über die Teilnahme am Spiel ins Spiel finden. Und so einer ist Kane und das wird auch so bleiben. Und also wenn wir davon reden wollen, dass Musialas Rückkehr ein Problem werden könnte, ich glaube, das nimmt Vincent Kompany ganz gerne.
Drei Zahlen haben mich überrascht aus der Hinrunde des FC Bayern. Die erste ist, die haben 66 Tore in der Hinrunde geschossen. Ist ja hochgerechnet 132 Tore in der gesamten Saison. Das hat es ja noch nie gegeben. Da träumt man ja immer davon, überhaupt wieder dreistellig zu werden, wie schon Anfang der 70er Jahre mal. Und Harry Kane hat einen Rekord eingestellt von Timo Konietzka. Da war selbst ich noch nicht geboren, aber das war der Mann, der das allererste Bundesliga-Tor geschossen hat und das nie in der Kamera festgehalten wurde. Ich war aber überrascht, dass weder Robert Lewandowski noch Gerd Müller noch sonst ein anderer Torjäger seit Timo Konietzka in den ersten drei Saisons der Bundesliga-Zugehörigkeit mehr als 20 Tore geschossen hat. Das zeigt nur wieder die Klasse auch von Harry Kane und dass die Bayern damit also wirklich einen Jahrhundertstürmer dann oder einen Jahrzehntstürmer, wie auch immer man es bezeichnen möchte, geholt hat damals. Ja, also erstmal dafür ganz klar. Aber eine andere Zahl hat mich am allermeisten überrascht. Die habe ich gestern tatsächlich bei der Live-Übertragung mitbekommen, dass die Bayern die Mannschaft ist, die am meisten rennt in der Bundesliga. Dann denke ich ja immer, verteidigende Mannschaften wären das, weil sie halt den Ball hinterherjagen müssen und verteidigen müssen. Aber dass der Spitzenreiter so viel läuft, dass er einfach die Gegner platt macht, wenn du so viel läufst, weil die müssen ja hinterherkommen, das ist ja ein Verdienst von Trainer Kompany. Wie hat er das geschafft, eine Star-Truppe so fleißig zu gestalten, dass sie so viel rennt? Das ist ungewöhnlich für eine europäische Top-Mannschaft, dass die Kilometerleistung auf der Seite des Platzes stattfindet.
Ja, ja. Du hast natürlich, so eine Mannschaft entwickelt ja relativ schnell ein Gefühl für den Trainer und auch für die Spielidee. Und gerade bei Bayern ist das ja immer sehr kritisch, wie wird dieser Trainer so aufgenommen in der Kabine. Da gab es ja dann auch Reibereien mit Julian Nagelsmann, mit Thomas Tuchel. Und bei Kompany hat die Mannschaft ja selbst gemerkt, sehr, sehr schnell, dass das enorm viel Spaß macht und enormen Erfolg bringt, die Art und Weise, wie er sich das vorstellt. So, das beste Beispiel in der letzten Saison war tatsächlich das Spiel, das sie nicht gewonnen haben, oder eines der Spiele, das sie nicht gewonnen haben, das 3:3 am 6. Spieltag, glaube ich, in Frankfurt. Da haben danach alle Bayern-Profis davon geschwärmt. Das war die krasseste erste Halbzeit oder das krasseste Spiel, ich weiß es nicht mehr genau, das sie selbst je erlebt haben. Weil sie Frankfurt komplett erdrückt haben. Da haben sie diese Balance noch nicht ganz so gehabt, weil da haben sie sich dann die Kontertore gefangen von Marmoush und Ekitike. Will aber heißen, die Mannschaft hat diese Idee relativ schnell angenommen und sie hat begriffen, okay, dafür muss aber jeder wirklich bis zum geht nicht mehr marschieren. Diese Mannschaft ist topfit. Dafür gibt es da genügend Trainer, die da rumlaufen an derselben Straße. Und sie machen das einfach mit einer Intensität und auch mit einer Lust, die sich auch auf dieses Offensivspiel dann wiederum überträgt. Also zum Beispiel letzte Woche dieses 8:1 gegen Wolfsburg. Da siehst du ja, es steht 3:1 und dann legen sie aber nochmal eine Schippe drauf. Dann Olise, der mit 70 Torbeteiligungen pro Spiel da glänzt, aber der holt sich dann auch am eigenen 16er den Ball. Oder Harry Kane, den du eben angesprochen hast, der gerät dann am eigenen 16er, holt sich die Bälle und dann geht's Vollgas nach vorne. Du kannst ihnen nur beikommen, wenn du wirklich diese Intensität irgendwie matchst. Union hat, glaube ich, das 2:2, da ist in der Hinrunde, da ist Union, glaube ich, 5 Kilometer mehr gelaufen. Köln ist gestern 3 Kilometer mehr gelaufen, dann kommst du ihnen nahe, aber dann haben sie ja trotzdem natürlich noch die individuelle Klasse, das dann trotzdem für sich zu entscheiden.
Mhm. Siehst du darin den Schlüssel, Bayern zu besiegen, dass man noch mehr laufen muss als die Bayern, auch wenn es wehtut?
Ja, 100%. Also anders geht's nicht, ganz klar.
Mhm. Ja, und wie sieht das taktisch aus? Du bist vom Kicker, du musst das wissen.
Also du hast natürlich, wie kann man das jetzt ohne Taktiktafel mal so gefühlt aufmalen? Also sagen wir es mal so, du hast die 2 Innenverteidiger, die relativ schnurstracks ihre Position halten. Dann hast du im Aufbauspiel wahlweise mit Joshua Kimmich und Alex Pavlovic einen, der sich zwischen die 2 oder neben die 2 fallen lässt. Dann hast du so einen 2-3er-Aufbau. Dann hast du einen rückenden Außenverteidiger mit Konrad Leimer und Josip Stanisic, mal Tom Bischoff. Das sind ja alles spielstarke Profis. Das sind ja keiner von denen ist gelernter Außenverteidiger. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Was diesem System aber extrem entgegenkommt, weil sie eben sich beteiligen können an dieser Dreiecksbildung, an diesen Passstaffetten da im Mittelfeld. Und dadurch haben sie es ganz oft, dass sie die gegnerische erste Verteidigungslinie, sage ich mal, schon Höhe Mittellinie quasi rausgezogen haben. Und dann kommen erst Karl, Diaz, Olise, Kane ins Spiel, die dann so eine gewisse Freiheit haben im Offensivspiel, die sich ja dann auch auf 8 Tore gegen Wolfsburg oder was weiß ich überträgt. Also es ist extrem gut abgestimmt und ich würde sagen, ja, mit der Intensität, in der sie auch diese Vorträge dann nach vorne bringen, wahrscheinlich Europas Spitze.
Respekt, du machst Taktiknachhilfe so, dass man es auch verstehen kann. Also
ich hab's versucht.
Ich hab's versucht, ja. Aber kommen wir mal ganz kurz noch zu den Personalien zu sprechen. Goretzka soll gehen. Leon Goretzka im Mittelfeld, weil Pavlovic einfach ihm den Platz jetzt streitig gemacht hat. Richtige Entscheidung, auf Goretzka in Zukunft zu verzichten?
Also man muss fairerweise dazu sagen, durch ist das noch nicht. Also es soll noch Gespräche geben. Die Tendenz geht schon dahin, dass man sich trennt. Und ich würde sagen, das ist dann auch okay. Also es waren dann, jetzt muss ich kurz, ich glaube 8 Jahre. Mhm. Es waren 8 richtig gute Jahre. Der Junge hat auch dieses Triple gewonnen, x-mal deutscher Meister. Und ich finde es okay, ähnlich wie bei Sané, wie bei Coman, dann mal einen Schlussstrich zu ziehen unter so ein Kapitel. Also Goretzka, der hat seine Verdienste bei Bayern. Vom Gefühl her, du hast es gesagt, Pavlovic hat ihn jetzt schon überflügelt, würde ich mal sagen, weil er in dieses System auch besser passt. Er ist ein bisschen besser am Ball, er ist mehr nach vorne gerichtet. Das, finde ich, hat man gestern in Köln wieder gesehen. Goretzka, das ist einfach sein Spiel, aber er ist jetzt nicht derjenige, der den Ball in einer Bewegung mitnimmt und sich schon nach vorne schaltet ins Offensivspiel. Er hat dann vielleicht manchmal so 1-2 technische Unsauberkeiten bei der Ballannahme, die das Spiel dann so einen Ticken langsamer machen. Also es ist ja wirklich Kritik auf allerhöchstem Niveau. Mhm. Aber ich finde es legitim, dann jetzt am Saisonende zu sagen, komm, war eine gute Zeit, aber jetzt trennen wir uns.
Und dann geht er zum Borussia Dortmund.
Ja, das war natürlich komisch, aber na, als ehemaliger Bochumer und Schalker, weiß ich nicht.
Kann es ja schon mal geben.
Ja.
Umgekehrt, braucht dieser FC Bayern einen Schlotterbeck in der Abwehr?
Ja, die Frage stelle ich mir natürlich auch in letzter Zeit ein bisschen öfter, gerade jetzt, wo es danach aussieht, dass Dayo Upamecano eben verlängern wird. Für mich ist ja die Frage, in Dortmund ist Schlotterbeck die Nummer 1. Dahin. Ganz klar der Abwehrchef, der Fels in der Brandung, auch der Leader dieses Teams, auch wenn Emre Can natürlich offiziell der Kapitän ist, ist er genauso gut als Nummer 2, Nummer 1, 1,5 in München, also wo er eben nicht diese natürliche Autorität hat, weil eben ein Upamecano da ist, weil ein Jonathan da ist. Du kannst nie genug gute Innenverteidiger haben und das ist ein richtig guter Innenverteidiger, aber sollte Upamecano dann jetzt wie erwartet bleiben, ist wahrscheinlich der Bedarf nicht vorhanden.
Ja, meine Rechnung geht anders. Schlotterbeck und Tah passen sehr gut zusammen, wie wir aus der Nationalmannschaft kennen. Dort haben sie gemeinsam wahrscheinlich Rüdiger schon verdrängt, Also die Entscheidung steht ja noch aus, aber es sieht ja danach aus, dass die zwei gut harmonieren. Die Frage ist, ist Schlotterbeck stärker als Upamecano, um auch Upamecano aus dieser Bayern-Mannschaft zu verdrängen? Von Upamecano wissen wir, dass er, sag mal, immer schön für einen Bock gut ist. Ja? Schlotterbeck hat das offenbar abgelegt. So. Der große Verlierer in dieser Rochade könnte ja dann Kim sein.
Ja, also um deine Ausgangsfrage zu beantworten, ich glaube nicht, dass Schlotterbeck besser ist als Upamecano. Mhm. Upamecano in der aktuellen Verfassung sehe ich noch ein Level vor. Und dann kommt man ja oft auf Upamecanos kleine Aussetzer zu sprechen. Die hatte Schlotterbeck aber auch schon. Gerade natürlich in seiner Anfangszeit in der Nationalmannschaft. Also da finde ich, da wird man dann Upamecano nicht so ganz gerecht. Min-Jae Kim, also vom Gefühl her hat er sich sehr gut arrangiert mit dieser Rolle als Nummer 3. Der hat irgendwie, ich glaube, ihm tat dieser Druck nicht ganz so gut. Also der kam damit nicht klar, hatte auch Verletzungsprobleme, die er nie richtig auskuriert hat. Dementsprechend auch immer so ein bisschen gehandicapt gespielt. Aber er liefert natürlich auch Beweise, dass er dieses Niveau halten kann. Also gestern eigentlich bestes Beispiel da in Köln, eine blitzsaubere Leistung. Also den Rückstand verhindert. Mhm. Gegen Kaminski war es, glaube ich. Kaminski. Dann das Tor gemacht. Erinnert sei zum Beispiel auch an seinen Vormarsch am ersten Spieltag als Joker gegen Leipzig, wo er in Lucio-Manier das 6:0, glaube ich, von Kane vorbereitet. Also der hat ja unbestritten auch seine Klasse. Der hat ja auch eine unglaubliche Geschwindigkeit. Sollte der zu dem Entschluss kommen, ich will aber nächste Saison irgendwo wieder Stammspieler sein, dann muss man sicherlich darüber reden, einen zusätzlichen Innenverteidiger zu holen.
Ist das eine Entscheidung, die er fällen kann? Oder ist das eine, die vielleicht ihm von den Bayern dann auch abgenommen wird? Ich meine, nach dem Spiel gegen Köln hat er sehr viele Argumente, es selber in der Hand zu haben.
Ich glaube, er allein trifft diese Entscheidung, ehrlicherweise. Er hat Vertrag, er hat einen guten Vertrag. Und wenn er nicht sagt, nö, oder wenn er nicht sagt, ich will weg, ich glaube, dann bleibt er.
Mhm. Du hast schon mehrfach Jonas Obig spielen gesehen als Ersatz von Manuel Neuer. Manuel Neuer kommt jetzt in einem Alter, wo man schon mal an die Rente denken darf, ja. Auch wenn er noch, sag mal, über weite Strecken fit ist. Wir wissen auch, dass er schon größere Verletzungspausen hatte. Wie siehst du die Situation? Sollte dieser Generationswechsel im Tor jetzt stattfinden oder sollte man Neuer so lange spielen lassen, wie er keine grauen Haare hat und immer noch sich fit fühlt im Strafraum ist, weil er selbst ein halber Neuer immer noch stärker ist als Urbich? Wie siehst du die Torwartposition und Torwartdiskussion?
Ja, ich habe schon öfter in dieser Saison gesagt, dass Manuel Neuer für mich immer noch der beste deutsche Torhüter ist. Jetzt hat er natürlich
aber
in der letzten
Kickerrangliste sieht das nicht so aus.
Weiß,
hat dein Wort nicht so ein Gewicht, wenn du
ja,
wenn
aber die mache ich ja Gott sei Dank nicht alleine.
Okay.
Die letzten Wochen waren natürlich wieder so ein bisschen, ja, so 2-3 Nummern dabei gewesen, wo du denkst, ist das jetzt das Alter? Also, dass er da nicht mehr so die 100%ige Klarheit hat. Den Ball da in Köln gestern, müssen wir nicht drüber reden, den muss er halten. Trotzdem irgendwie diese Ausstrahlung, die er immer noch hat, sehe ich noch nicht, dass man ihn verdrängen müsste. Ich bin ein großer Fan von Jonas Urbich. Ich finde, er macht's richtig gut. Gerade auch das, was bei Bayern ja noch mal ein bisschen mehr im Vordergrund spielt, dieses Spiel mit Ball am Fuß. Das kann er richtig gut. Also
das kann er richtig gut. Also da hat er ein Gefühl dafür. Boah, das ist toll. Ja.
Genau, diese zwei Spiele jetzt auch vor der Winterpause in Heidenheim und dann das Testspiel in Salzburg neulich. Da hast du das auch wieder echt sehr gut sehen können. Also der hat auf jeden Fall die Fähigkeiten, Neuer zu beerben. Ich traue mich aber nicht zu sagen, wann das sein kann. Also ich vom Gefühl her würde ich sagen, Neuer ist immer noch der Beste.
Ja. Wäre es nicht auch mit Blick auf Urbich besser für ihn, vielleicht auch dann noch weiter ein bisschen im Schatten zu bleiben, um noch ein Jahr sich an diesen Druck zu gewöhnen? Er bekommt ja seine Einsätze, vielleicht noch ein paar mehr Einsätze zu kriegen. Mhm. Hat ja auch Champions League schon gespielt in dieser Saison, also auch durchaus auf höherem Niveau, dass er da einfach noch ein bisschen weniger Druck verspürt, um dann erst in einem Jahr dann den ganz großen Schritt zur Nummer 1 zu machen, weil ja viele Bayern-Torhüter in der Vergangenheit, wo so viele waren es auch nicht, aber in der Ära zwischen Kahn und Neuer, da gab es ja dann doch mal einen Kraft, der sehr schnell nach vorne geschoben wurde und diesem Druck dann auch nicht standhielt.
Ich glaube, Urbik hat auch den Vorteil, dass er gesehen hat, was so mit Alex Nübel passiert ist, wo ja immer, diese Personalie war ja immer mit sehr viel Nebengeräuschen verbunden und Forderungen von extern, intern, Berater, Spieler. Als er verliehen war, ja, wenn Neuer noch da ist, dann komme ich nicht zurück und solche Sachen, die ja immer nach außen gedrungen sind, wo sich Nübel selbst, wenn diese Sätze so gefallen sind, auch keinen Gefallen getan hat. Und ich glaube schon, dass Urbik das registriert hat, dass ihm das auch gesagt wurde und dass die Bayern ja auch selbst aus dem Fehler gelernt haben und gesagt haben, hey, wir binden Manu Neuer jetzt mit ein in alles Weitere, was passiert. Der war von Anfang an involviert in die Personalie Urbik. Der sollte ja eigentlich jetzt erst im Sommer kommen, kam dann aber, weil Verletzungsprobleme da waren im letzten Winter. Dann wurde er langsam herangeführt, hat das Champions-League-Viertelfinale gegen Inter gespielt, als Neuer verletzt war. Durfte den Pokal öfter ran. Und solange der, sage ich mal, okay damit ist, weiter hinter diesem Welttorhüter sich ranzuarbeiten, ist das doch die perfekte Situation für Bayern. Also keiner macht Stunk. Urbik kann weiter von Neuer lernen. Neuer hat seinen Nachkömmling da, den er sich selbst heranzüchten kann. Und also das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Und ich, so wie ich Jonas Urbik bis jetzt kennengelernt habe, kann ich mir schon vorstellen, dass er noch eine weitere Saison damit leben kann.
Also ich bin ja ein bisschen skeptisch, dass dieser Generationswechsel so einfach abläuft, wie man das in der Theorie plant, weil das noch nie geklappt hat beim FC Bayern. Der FC Bayern hatte seit Bundesliga-Gründung 4 Weltklasse-Torhüter. Sepp Maier, Jean-Marie Pfaff, Oliver Kahn und jetzt Manuel Neuer. Und bei den ersten dreien gab es auch immer so einen jungen Mann, der irgendwie die Nachfolge antreten sollte. Walter Junghans, Rensing, Gospodarek, Aumann.
Und Aumann.
Ja, ich erwähne nur mal so ein paar Namen. Hat nie funktioniert. Am Ende hat der FC Bayern immer einen Torwart von außen holen müssen, der eben eine Ära geprägt hat. Ne? Notfalls eben auch von Schalke zuletzt mit Manuel Neuer gegen alle Widerstände im Fanlager. Aber du bist zuversichtlich, dass Urbik diese Historie durchbrechen kann, dass er das Zeug mitbringt, diese Aura aufzubauen, wie man sie ja, wie man dieses Renommee, wie es Manuel Neuer aufgebaut hat.
Deswegen sage ich ja, dass es, glaube ich, dass Nübel als Puffer dazwischen war. Davon kann Urbik extrem profitieren, weil es gab ja schon diesen einen vermeintlichen Nachfolger, der es jetzt eben nicht wurde und auch ziemlich sicher nicht mehr wird. Und deswegen kann Urbik im besten Fall daraus lernen und er ist ja auch von extern. Also klar, jetzt ist er schon ein bisschen was da und wird selbst quasi herangezüchtet. Aber trotzdem kam er ja auch vom FC. Und dementsprechend, ja, also ich bin da schon optimistisch. So wie es aktuell wirkt, wirken alle fein damit. Und so kann es erstmal weitergehen.
So geht's weiter in der Bundesliga, dann ja auch gegen Leipzig. Aber da wird Neuer wahrscheinlich im Tor stehen wieder.
Ja.
Nach allem, was du erwartest. Ein Spiel, was ja zu Beginn der Hinrunde für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat, weil die Bayern ja mit 6:0 die Leipziger aus dem Stadion geschossen haben. Jetzt hat sich seitdem ja ein bisschen was getan. Die Kölner haben es, wir haben es eben schon gesagt, und genauso wie Union Berlin ist ja immer mal geschafft, die Bayern zumindest ein bisschen zu ärgern. Die Unioner ein bisschen länger. Die haben unentschieden gespielt, die Kölner im Pokal verloren und jetzt eben auch in der Liga. Traust du den Leipzigern aktuell zu, den Bayern vielleicht ein paar Fragen mitzugeben, wo sie nicht so einfach eine Antwort kriegen? Oder haben sie es dann auch jetzt einfach, die Bayern drauf, auf alles eine Antwort zu haben?
Beides.
Okay. Das ist jetzt eine feige Antwort. Jetzt komm,
Butter
bei den Fische.
Pass auf, wir haben ja auch unseren eigenen Podcast, Kicker Meets Saison, da haben wir heute Morgen auch noch drüber gesprochen. Und da habe ich einfach mal gesagt, ich glaube, Leipzig gewinnt. Und die Bayern sind in der Bundesliga noch ungeschlagen, trotzdem jetzt so, Leipzig ist ein bisschen im Kommen, die hatten auch ihre Problemchen vor der Winterpause, Diomande ist jetzt zurück, Uedraogo ist wieder fit, die können auch eine unheimliche Wucht entwickeln. Die sind sehr, sehr im Positiven unberechenbar, was das offensive Drittel betrifft, mit Diomande, mit Nusa, mit Uedraogo und so weiter, Baumgartner. Und die Bayern, da muss man nochmal abwarten. Stanisic fällt jetzt wieder ein bisschen länger aus. Leimer hat ist mit einem Wehwehchen aus Köln abgereist. Ito ist einmal böse weggeknickt. Kane das Gleiche, da ist wohl alles fein. Aber sie schöpfen jetzt ja nicht aus dem Vollen, was den Kader betrifft. Und ganz ehrlich, es wäre ja auch zu verzeihen, wenn sie mal bei einem guten Bundesliga-Team nicht gewinnen. Ist natürlich nicht der Anspruch. Und natürlich sind sie der Favorit. Trotzdem traue ich es Leipzig zu, da am Samstag was zu holen.
Also du glaubst schon, dass Bayern eine verwundbare Stelle hat. Also trotz aller Überlegenheit, die wir in der Bundesliga mit 11 Punkten Vorsprung erleben.
Ja klar, also das hat man ja auch in Köln gesehen. Also kein Team ist perfekt. Hier, 3 €. kein Team ist perfekt. Du hast auch gegen Arsenal gesehen. Es gibt auch Teams, die diese Intensität matchen können, die da mitgehen können, die auch von der individuellen Klasse da mitgehen können. Steht und fällt, finde ich, mit dem zentralen Mittelfeld. Das heißt, also dieses Arsenal-Spiel war perfektes Anschauungsmaterial, was Declan Rice und Martin Zubimendi da für eine Körperlichkeit reingebracht haben, quasi also eine Wucht, die selbst den Bayern überlegen war. Und Leipzig hat einfach auch diese Ausnahmekönner und vor allem die Geschwindigkeit, mit denen du den Bayern immer gefährlich werden kannst. Das haben sie auch, ja, oft genug in der jüngeren Vergangenheit, das Hinspiel klammern wir jetzt mal aus, das war aber noch ein anderes Leipzig, oft genug gezeigt. Deshalb, ich traue es denen auf jeden Fall zu.
Jan Diomande, der Leipziger, ja auch einer, der bei Bayern angeblich auf der Shortlist steht. Ist das wieder so ein Bayern-Ablenkungsmanöver vorm Duell oder ist da tatsächlich was dran?
The Shortlist, die ominöse Shortlist. natürlich... wäre ja naiv, wenn du den nicht quasi auf dem Schirm hast und nicht verfolgst, was da passiert. Weil Luis Diaz ist ja gerade schon eher konkurrenzlos. Das muss man sagen. Also so gut wie der ist, sein Fehlen hat man gemerkt. Serge Gnabry würde ich nicht mehr unbedingt als Flügelspieler einplanen. Mehr so als zusätzliche Variante auf der 10, vielleicht auch mal als Kane-Ersatz. Mhm. Aber nicht mehr unbedingt als Linksaußen. Das heißt, du musst im Sommer schon eigentlich auch mal einen Ersatz für Diaz finden. Vielleicht auch so wie Diomande einen jüngeren. Diaz ist ja jetzt jüngst 29 geworden. Das ist heutzutage nicht so ein krasses Alter. Trotzdem natürlich mit der Intensität, mit der auch er Fußball spielt, kann er das nicht jedes Spiel über 90 Minuten machen. Und dann wäre es ja fahrlässig, Diomande nicht auf dem Schirm zu haben. Mhm.
Für angeblich über 100 Millionen zumindest aktuell die Forderung.
Brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Warten wir mal ab. Wir können es zusammenlegen. Also dein Tipp ist, Bayern ist verwundbar und RB Leipzig kann sie besiegen am Wochenende. Und wenn die Dortmunder mitspielen, dann werden es nur noch 8 Punkte.
Spannend. Also von der spannenden Meisterschaft müssen wir nicht mehr reden. Aber ja, also Leipzig kann in einem Spiel schon gegen Bayern gewinnen. Das glaube ich schon. Ah.
Mario, vielen Dank für deine Insights. Hat uns sehr geholfen, den FC Bayern ein bisschen mehr zu verstehen. Und ein bisschen Hoffnung hast du uns gegeben, dass die Bayern verwundbar sind.
Dann bin ich froh.
Das ist ganz gut. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich danke euch.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.